Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Genau, so ist es. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe.
Schön, dass Sie dabei sind und wir haben ja heute sowas von viel vor. Illegale Autorennen, sind das noch Einzelfälle oder schon ein Phänomen? Darüber reden wir gleich in dieser halben Stunde mit der Berliner Polizei. In der Mitfahrzentrale haben wir eine Legende.
Heiko Wasser nämlich, der Mann, der immer die Formel 1 Rennen moderiert.
Kommentiert seit, ich glaube, 25 Jahren ist er dabei und wir beschäftigen uns mit den zwei Seiten des Abgasskandals 2.0. Deutsche Umwelthilfe gegen Daimler. Beide Seiten kommen heute bei den Sonntagsfahrern zu Wort. Und Sie natürlich auch sehr gerne, also zu Wort kommen mit Ihren Problemchen an den Autos. Uns ist total egal, was Sie fahren und ob Sie sich heute schon die Zähne geputzt haben.
Audienz beim Autopapst.
Na, was grinst du?
Du, ich freue mich schon.
Oder hast du auch noch nicht die Zähne geputzt,
nein,
apropos
hab ich nicht,
Abgasskandal?
Habe ich nicht, also jedenfalls nicht nach meinem Frühstücksteak.
Ja.
Vorher ja, nachher nicht.
Ja.
Ja, keine Zeit.
Ja, die Luftreinheitswerte in diesem Studio unterliegen leider keiner EU-Norm, sonst könnte man da auch mal was anmerken. Hallo Stefan.
Ja, hallo.
Guten Vormittag.
Grüße euch. Ich habe eine Frage und zwar, ich fahre einen VW Passat, Baujahr 2009 und das ist ein Erdgaswagen.
Mhm.
Also der tankt sowohl Benzin als auch Erdgas.
Ja, bivalent.
Wenn ich den Wagen starte, normalerweise sollte er sich nach 3-4 Kilometern umschalten auf Erdgas. Er fährt mit Benzin an und auf Erdgas.
Mhm.
Mein Wagen tut das nicht. Und
nie oder nur viel später?
Ehrlich gesagt, manchmal, sehr oft nie.
Mhm.
Auch nicht nach 80 Kilometern.
Mhm, okay.
Und wenn ich ihn aber zweimal starte, also wenn ich kurz anfahre mit dem Wagen, 1-2 Kilometer fahre, dann ausschalte und wieder anschalte, dann schaltet er immer um auf Erdgas.
Na also, wo liegt das Problem?
Irgendwas im Auto erkennt nicht, rechtzeitig umzuschalten. Komm, ja. Stell dich nicht dummer, als du bist.
Ja, ja, nee, ich weiß aber, was es ist. Und zwar ist es das Steuergerät. Also das Steuergerät der Erdgasanlage hat einen Bug, wie man so schön sagt, und da wirst du dich vertrauensvoll an einen VW-Vertragshändler wenden müssen.
Ja, war ich schon.
Der weiß auch nichts darüber.
Nee, die haben den Fehler seit 2009 nicht gefunden.
Genau, und ich kenne auch privat ein paar Fälle, die haben das Auto verkauft am Ende. Ne? Ich habe gesagt, lasst es doch einfach so und startet es einfach zweimal. Wollten die nicht. Es gibt da offenbar im Moment keine Lösung, keine Ahnung warum. Ich weiß leider auch keine.
Stefan, aber immerhin weißt du jetzt, du bist nicht der Einzige.
Das beruhigt mich.
Dann schönen Sonntag.
Zweimal. Alles klar, danke.
Mach's gut.
Tschüss. Und hier ist Ernst Jürgen. Hallo.
Ja, schönen guten Tag. Ernst Jürgen Züsch ist mein Name. Ich rufe aus Wiesbaden an. Herr Kessler, Sie hatten vorletzten Sonntag einem Hörer einen Tipp gegeben. Er sagte, wenn er das Kupplungspedal kommen lässt bei seinem Auto, dann hat er ein quietschendes Geräusch.
Mhm.
Ich habe versucht, Sie letztes Mal zurückzurufen, bin ich durchgekommen. Sie gaben zur Antwort, das ist nicht die Kupplung, das ist auch nicht das Getriebe, sondern es ist das Keilriemenrad, das auf der verlängerten Kurbelwelle sitzt.
Genau, erinnere ich mich. Mhm.
Und meine Frage war an Sie gewesen, oder ist jetzt an Sie, was soll man da machen? Soll man da etwas schmieren? Soll man das Rad auswechseln?
Ja.
Was soll man tun?
Ja, man muss das Rad auswechseln. Das ist so ein Verbundrad, also eigentlich zwei Räder, die mit einer Kunststoffschicht zusammen vulkanisiert sind und die reißt.
Ja.
Und rutscht dann quietschend aufeinander rum.
Soll man es erst vielleicht doch mal mit einer teflonhaltigen Schmierung
probieren? Nein, wäre kontraproduktiv. Es ist einfach zerrissen, defekt. Man muss, wenn man das Quietschen weghaben will, das Keilriemenrad.
Okay. Ernst Jürgen, haben Sie denn das Problem auch oder warum solch Interesse?
Ja, das habe ich auch. Aha. Das habe ich auch. Das habe ich bei meinem Toyota Aygo, Baujahr spät 2005 mit 115.000 Kilometer.
Nein, dann gibt es doch jetzt...
Es nervt halt ein bisschen.
Ja, genau.
Es ist nicht störend, es nervt halt.
Wobei wir natürlich sagen müssen, das sind alles nur Sachen, die vermutlich die Lösung sind, denn ich höre es ja nicht, das Geräusch.
Aber zumindest ein Versuch wert. Was für einen Spitznamen hat man, wenn man Ernst Jürgen heißt? Ernst Jürgen?
Ich habe keinen Spitznamen. Die meisten männlichen Bekannten nennen mich Ernst, die weiblichen Bekannten nennen mich Jürgen und die wenigsten nennen mich Ernst Jürgen.
Okay. Also, wir könnten daraus doch Erjü machen. Erjü, danke für den Anruf.
Ich glaube, jetzt reicht's, Patricia.
Doch, also wir haben uns jetzt kennengelernt. Wir mögen uns, der Erjü und
genau,
ich.
Genau.
Schönen Sonntag noch.
Gruß nach Wiesbaden.
Auf jeden Fall, ich bedanke mich für die Hilfe. Ja?
Tschüss.
Erjü ist doch nett. So heißen nicht viele.
Ja,
hallo,
das stimmt.
Hallo, Frank.
Ja,
wahrscheinlich hallo. Von den Freunden Frankie genannt.
Na, weniger, eher weniger.
Sondern, wie denn? Einfach Frank.
Ja, einfach Frank.
Ja.
Genau.
Wo drückt der Schuh, Frank?
Bei mir drückt der Schuh, ich habe einen 270 TDI.
Mhm.
Und der hat Vibrationen am Motor. Und ich habe schon die Motorlagerung und auch die Getriebelagerung gewechselt.
Mhm.
Und trotzdem brummelt er noch ganz schön.
Naja, 5 Zylinder. Hast du denn mal geprüft, ob auch alle Zylinder schön gleichmäßig mitlaufen?
Nee, habe ich noch nicht.
Na, damit würde ich dann weitermachen, nicht? Also wenn der wirklich deutlich brummelt und schüttelt, also es kann auch sein, dass eben Zündaussetzer da sind oder vielleicht läuft auch ein Zylinder gar nicht richtig mit oder nur manchmal. Und das merkt man dann schon. Ne?
Frank, machst du das heute direkt noch?
Nee, heute nicht. Ich bin
denn?
Auf Arbeit.
Ach so, was arbeiten Sie denn? Jetzt habe ich schön du und wir.
Ich bin Kraftfahrer.
Ah, und jetzt gerade auch on the road?
Naja, ich stehe aber auf dem Parkplatz, ja.
Und haben Pause. Hinten eine Ladung drauf?
Nein, ich habe menschliche Ladung meistens.
Und die Lackierung des Autos ist wahrscheinlich hell Elfenbein.
Nee.
Woran hast du jetzt gedacht?
Ein Taxifahrer.
Ach so. Nee, ein Reisebus.
Ist etwas größer. Nee, ja. Reisebus auch nicht, aber Linienbus. Ist okay.
Ah, Frank. Ja. Viel Spaß.
Ja.
Lass dich nicht ärgern.
Tschüss.
Tschüss. So.
War doch naheliegend, oder? Jetzt dachte ich, jetzt triffst du es mal mit der Taxe.
Aber leider nein.
Mist.
Das ist wie bei Kessler gegen den Rest der Welt. Immer wieder versucht, immer wieder daneben. Ein kurzer Blick, ein Zunicken und innerhalb eines Augenblicks von 0 auf 100. Oft reichen Rasern wenige Sekunden, um sich gegenseitig auf Berlins Straßen zu einem sogenannten Ad-Hoc-Rennen herauszufordern. Dass sie damit Menschenleben gefährden, spielt offensichtlich für sie zumindest keine Rolle. Die Meldungen über illegale Autorennen reißen nicht ab, nachdem Anfang Februar ein Unbeteiligter bei einem Rennen am Tauentzien sogar ums Leben gekommen ist. Wir sprechen darüber jetzt mit Rainer Petsch vom Sachbereich Verkehr der Berliner Polizei.
Herr Petsch, schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Ab wann spricht man denn bei der Polizei von einem illegalen Autorennen und wann handelt es sich nur in Anführungsstrichelchen um Rasen?
Ja, die Grenze ist fließend, wenn man da die Definition abgrenzen will. Aber ein illegales Autorennen nach der Straßenverkehrsordnung und aus polizeilicher Sichtweise liegt immer dann vor, wenn mindestens 2 Auto- oder Motorradfahrer es darauf anlegen, in hemmungsloser und verantwortungsloser Weise mit ihren Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr mit extrem riskanter Fahrweise und extrem verantwortungsloser Fahrweise möglichst schneller als der andere zu sein. Das ist das Geheimnis. Mindestens 2 Teilnehmer öffentlicher Straßenverkehr und möglichst schnell zu sein.
Was beobachten Sie denn da für Berlin? Sind das, wie in der Anmoderation beschrieben, so kurzfristige Entscheidungen? Man steht an der Ampel, nickt sich zu. Da gibt es mittlerweile auch schon richtig organisierte illegale Rennen.
Also gekennzeichnet sind diese illegalen Autorennen ja nicht dadurch, dass man sie vorher bei der Polizei anmeldet oder sie bekannt gibt in den Medien, in der Öffentlichkeit, sondern dass sie in aller Regel konspirativ stattfinden. Das heißt, die Möglichkeit, die polizeilichen Einwirkungsmöglichkeiten, die Möglichkeiten, solche Rennen zu verhindern, davon überhaupt Kenntnis zu kriegen, sind ausgesprochen gering. Weil wenn es dann tatsächlich zu einer kurzfristigen Verabredung vorher kommt, sei es über Telefon, über sonst über die sozialen Medien oder aber eben dieses Augenblicks Einvernehmen, was man im zufälligen Begegnungsverkehr, im Straßenverkehr erzielt, dann ist in der Regel die Polizei nur zufällig beteiligt als Beobachter oder Feststellender. Und das ist eben die Krux an der Sache. Sie können überall im Straßenland in Berlin stattfinden, aber ob dann die Polizei auch die Möglichkeit hat, hier an der Stelle dann tatsächlich auch präsent zu sein in diesem Augenblick, ist doch sehr vom Schicksal und vom Zufall abhängig, auch bei intensivierten Kontrollen.
Dennoch haben Sie das offensichtlich auf dem Schirm, denn von einer polizeiinternen Studie war vor kurzem auch in den Medien die Rede, 176 illegale Autorennen in den letzten Jahren, und das scheinen ja dann welche gewesen zu sein, von denen die Polizei mitbekommen hat. Wie wird denn bei der Polizei die Situation eingeschätzt? Werden das mehr? Gibt es da einen Anstieg? Sind wir da schon bei einem Phänomen momentan?
Also zweifellos kann man von einem Phänomen sprechen. Das ist nicht auf das Stadtgebiet von Berlin begrenzt oder beschränkt sich nicht darauf. Das findet man in allen Großstädten der Welt ganz sicher, wo es junge Leute und Fahrzeuge gibt. Es ist auch nicht so, dass das ein neues Phänomen ist. Wir haben das in all den zurückliegenden Jahren immer wieder, dass wir solche illegalen Straßenrennen im Rahmen unserer Verkehrsüberwachungstätigkeiten feststellen. So zwischen 30 und 40 Rennen oder Teilnehmer bringen wir auch in den vergangenen Jahren immer wieder zur Anzeige. Aber es ist natürlich auch so, dass diese besondere Öffentlichkeitswirkung und auch in den Medien diese Sensibilität des tödlichen Verkehrsunfalls Anfang Februar dazu geführt hat, dass diese Ereignisse in der Öffentlichkeit sehr viel sensibler und aufmerksamer wahrgenommen werden können. Also wir können tatsächlich nicht anhand statistischer Zahlen belegen, dass dieses Phänomen wächst, dass wir mehr Rennen haben. Es ist nur so, sie sind einfach wahrnehmbarer geworden.
Und das heißt, diese Sensibilisierung führt natürlich auch dazu, dass die Polizei öfter gefragt wird, was macht ihr denn jetzt dazu? Also fahrt ihr vermehrt Streife? Gibt es Hotspots, wo ihr öfter seid? Gibt es, weiß ich nicht, besondere Vorkehrungen, die versuchen, das zu verhindern?
Also wir sind seit Jahren damit bestrebt, durch intensive Geschwindigkeitskontrollen in erster Linie, weil ja eben diese Rennen in engem Zusammenhang mit Raserei stehen, überall im Stadtgebiet auf den potenziellen Raserstrecken entsprechende potenzielle Teilnehmer auch habhaft zu werden und die aus dem Verkehr zu ziehen, mit allen Möglichkeiten, die das Straßenverkehrsrecht hergibt oder auch das Strafrecht. Aber tatsächlich ist es so, wir haben über 5000 Kilometer öffentliches Straßenland, 1,5 Millionen Kraftfahrzeuge. Wir wissen, auf welchen Strecken wir in der Vergangenheit solche Rennen festgestellt haben. Aber das heißt ja nicht, dass die nur dort stattfinden. So ein Rennen kann in jeder Straße stattfinden. Ja? Auch der Kurfürstendamm ist ja keine potenzielle Rennstrecke, wo wir vermehrt Feststellungen haben. Es gibt die Verkehrssituation, die Verkehrslage, die Straßenkreuzung, die Ampeln dort eigentlich gar nicht her. Insofern sind wir bestrebt, mit all unserer Technik, Zivilwagen, Videosysteme und auch stationäre Überwachungsanlagen, alles zu überwachen, wo es für die Verkehrssicherheit sinnvoll ist. Aber man kann eben nicht mit einem Rezept an bestimmten Stellen stehen und sagen, okay, wenn ich jetzt hier messe, dann verhindere ich in der Stadt illegale Autorennen. Diese Möglichkeit existiert einfach nicht.
In den letzten Tagen und Wochen, spätestens seit Anfang Februar, ein Mann dabei ums Leben kam, aber eigentlich auch schon viel länger ein Thema in Berlin. Illegale Autorennen, nicht nur ein Problem mit fatalen Folgen, sondern ein Phänomen. Und wir sprachen über die Einschätzung und die Möglichkeiten der Polizei mit Rainer Petsch vom Sachbereich Verkehr bei der Berliner Polizei. Herzlichen Dank, einen schönen Sonntag noch.
Tschüss, Herr Petsch.
Audienz beim Autopapst.
Deine ganzen Fahrzeuge schon wieder fit für den Frühling? Wir haben ja schon Frühlingsanfang.
Erinnere mich nicht dran.
Ne? Gar keins.
Ach, furchtbar. Im Moment ist wieder ganz furchtbar. Die Flotte liegt sich da nieder.
Okay, aber das heißt, du hast den Kopf frei, zum Beispiel für Axels Fahrzeug. Genau. Hallo Axel.
Ja, hallo. Ich habe einen Skoda Octavia, der ist 10 Jahre alt. Und da leuchtet immer ein Lämpchen, das berühmte Airbag-Lämpchen.
Ja.
Da war ich neulich beim TÜV gewesen und der TÜV hat gesagt, prima, alles okay, nur die Sache mit dem Lämpchen, das müsste ich ändern.
Ja, und hat er dir ein Stück Leukoplast gegeben, draufgeklebt und alles?
Ja, nee, er meinte, ich sollte da tätig werden. Und da war ich bei der Werkstatt, der hat das alles mal durchgecheckt, als ich alles angesehen, ist zu Skoda gefahren, hat auch nochmal durchgemessen, ja. Und hat gesagt, also die finden da nichts.
Schade.
Die
Fischkoller. Ja.
Schade. Naja, die müsste eigentlich was finden, nicht? Also wenn die Airbag-Lampe an ist, bedeutet das, dass der Selbsttest des Airbag-Systems irgendeine Macke ergeben hat. Und wenn das der Fall ist, dann muss man das auch auslesen können. Ja,
jedenfalls, mein Reparateur hat gesagt, also es könnte sein, dass dieser Kontakt vielleicht einen Wackelkontakt hat und sich irgendwie, aber der wackelt ja nicht,
die leuchtet immer, okay. Und dann ist es auch ein bisschen was Schlimmeres. Also häufig ist es zum Beispiel so, dass sie erst ein bisschen zeitversetzt ausgeht, dann ist es die Sitzbelegungserkennungsmatte im Beifahrersitz zum Beispiel. Aber in deinem Falle wirst du nicht umhinkommen. So schwierig es auch ist, eine Diagnose zu machen. Du kannst ja nicht auf Verdacht irgendein Airbag auswechseln. Es könnte ein Steuergerät sein, es könnte einer von den 6 Airbags sein, es könnte die Sitzbelegungsmatte sein, es könnte ein Kabelbruch sein. Aber wo fängst du an? Ohne Diagnose kann ich dir leider nicht
helfen. Axel, es tut uns leid.
Ja, aber das übersteigt ja die Kosten des Wagens.
So ist
bei
es.
Weitem. Mein Eindruck ist ja irgendwie, der leuchtet einfach nur und der Airbag funktioniert.
Naja.
Der will einfach nur Zuwendung
haben. Aber das glaubt dir der TÜV nicht. Und solange er dir das nicht glaubt, gibt es keine frische HU-Plakette. Na? Das ist das Problem.
Ich muss Skoda auf den Füßen treten und sagen, ihr müsst das Problem lösen.
Genau, so ist es. Viel Erfolg dabei. Tschüss.
Tschüss. Okay, tschüssi. Der will einfach nur Zuwendung, finde ich gut. Das müsste dir doch eigentlich gefallen,
ja,
oder?
Ja, völlig richtig. Er will ja auch Zuwendung.
Autos sind auch nur Menschen.
Aber an welcher Stelle? Am Arm oder am Bein oder am Kopf?
Oder an der Sitzbelegungserkennungsmatte.
Ja.
Hallo, Regina. Hallo?
Bist du on air, Regina?
Hallo, da wer? Keiner da.
Nimm den nächsten.
Hallo, Thomas.
Hallo?
Ja.
Thomas.
Ja, okay, ich bin dran.
Ja,
ja, hallo, ich rufe an für einen Freund, der ist Spanier und kann sich in Deutschland nicht ganz so gut ausdrücken.
Mhm.
Und er fährt einen Peugeot 307 SW, Baujahr 2003, 2-Liter-Maschine, 145.000 Kilometer und hat Automatikgetriebe. Und nur da liegt der Hase im Pfeffer. So circa einmal die Woche fängt er an zu ruckeln oder fährt irgendwie anscheinend im viel zu hohen Gang von der Ampel los. Und er schaltet irgendwie selbstständig und in der Bordanzeige erscheint Anomalie Automatikgetriebe, was ja dann irgendwie auch schon logisch wäre. Und entweder ergibt sich das Problem dann einfach beim Fahren oder er fährt ran, macht die Zündung aus, schaltet sie wieder ein, startet und ist alles wieder normal.
Genau. Und das wiederum ist an der Steuerung des automatisierten Schaltgetriebes bedingt, also dieses Problem. Entweder ist es eine Steckerkorrosionsproblematik, das ist relativ häufig bei den Peugeots, oder das Steuergerät selber hat eine Macke, oder es gibt zum Beispiel einen Temperatursensor über die Automatiktemperatur oder Getriebetemperatur, die falsche Signale abgibt.
Ja, ja, okay.
Ja, also es ist leider nicht trivial und da ist auch nicht einfach schnell eine Sicherung gewechselt und alles geht wieder.
Ja, ja.
Er wird nicht umhin kommen, sich dann einem Profi zu unterwerfen und das in diesem Falle ist es ein Peugeot-Vertragshändler, denn niemand anderes kann die Automatik steuern.
Ja,
ist
ja,
leider
ich
so.
Ich habe es vor 15 Jahren auch noch geschraubt, bei Mercedes, dann nicht mehr und versuche mir jetzt auch ein bisschen zu helfen und genau, habe auch ein bisschen recherchiert, entweder Wahlhebelgeber, Öltemperaturensensor, das was du schon gesagt hast, Magnetventile, Steuerventile, das ist aber alles schon drinne. Wenn er jetzt aber auch ein neues Automatikgetriebe bräuchte, dann würden wir eins irgendwie ein gebrauchtes vom Unfallwagen versuchen einzubauen.
Thomas, lass es. Nicht.
Ja, genau,
also das kostet auch viel Geld, du weißt nicht, ob es funktioniert und es ist der Wagen nicht mehr wert. Also
Thomas,
das würde ich nicht machen. Also deinem Freund in allen Ehren, aber dann soll er ihn lieber verkaufen und sich was Besseres kaufen.
Müssen die Automatikgetriebe jetzt eigentlich eingelernt werden im Steuergerät oder in der
Bordelektronik? Unter Umständen ja. Die müssen,
unter Umständen,
ja. Sonst erkennt die Steuerung das nicht. Also ich sage dir, lass es. Ja?
Schönen Sonntag noch.
Zu kompliziert.
Während ihr euch jetzt hier die ganze Zeit voll so unterhalten habt, habe ich geguckt, wie, damit fing Thomas an, da liegt der Hase im Pfeffer.
Ja,
also hier mit irgendwie Getriebe, habe ich mal nachgeguckt, wo eigentlich die Redensart herkommt.
Ja.
Und wer von euch weiß es?
Mit dem Pfeffer?
Da liegt der Hase im Pfeffer.
Es ist nur eine Verballhornung, es war gar kein Pfeffer, oder?
Nee, tatsächlich gibt es das schon seit Ende des 18. Jahrhunderts und geht darauf zurück, dass man damals den Hasen in Pfeffer einmachte tatsächlich als Gericht, also den mit Pfeffer zubereitete und da kommt irgendwie die Redensart her.
Schmeckte der Hase nicht mehr so vor.
Offensichtlich schmeckte der Hase dann nicht mehr so richtig. Thomas, schönen Sonntag noch.
Grüß dein Freund, ja, ciao.
Ja,
apropos,
so,
angelernt, wieder was gelernt. Hallo Konrad.
Ja, hallo.
Na, dann machen wir noch flink den Fensterheber, der dein Problem
ja,
ist.
Ja, genau. Na, nicht nur der, sondern alle vier Fensterheber bei meinem W126, die funktionieren mal und dann fahre ich beispielsweise um eine Kurve, um die Ecke und auf einmal gehen sie nicht mehr. Also weder runter noch hoch und nach kurzer Zeit kann es also sein, dass das wieder einwandfrei funktioniert.
Wir reden von allen, ja, von allen Vieren.
Alle vier Fensterheber. Ich hab erst gedacht, Sicherungen, hab nachgeguckt, aber die sind immer paarweise abgesichert, also diagonal.
Ja.
Und die Sicherungen sind in Ordnung. Und ich habe auch schon mal andere Leute gefragt, aber da keiner konnte mir eine Auskunft geben. Und ich weiß gar nicht, wo ich da suchen soll, ob es ein Masseproblem ist oder.
Hast du die Sicherung erneuert oder nur geprüft?
Wie erneuert?
Na, also neue Sicherung eingebaut oder nur geprüft? Ob
auch neue Sicherung eingebaut,
okay.
Ja.
Gut. Dann bleibt ja eigentlich nur die Stromversorgung übrig, nicht? Dieses Panel da auf der Mittelkonsole, da kommt irgendwo eine Zentrale, also Plus von irgendwo her und der scheint irgendwo unterbrochen zu sein.
Da liegt der Hase im Pfeffer.
Also so eine Art Kabelbruch oder
ja, wie? Irgend sowas. Kann es ja nur sein, nicht? Und fährst
also
um die Kurve?
Problem kann es nicht sein, ne?
Nee, sonst würde ja einer nur gehen,
ja,
nicht
eben,
gehen.
Ja.
Also,
Konrad.
Musst du weitermachen, wenn es ein bisschen wärmer ist.
Dann
tschüss.
Muss ich mal auf die Suche gehen.
Genau.
Tschüss.
Ja, okay, gut, dankeschön, ja.
So, wieder mal mehrere Hasen im Pfeffer gefunden.
Sagst, weißt du eigentlich, was W126 ist?
Mercedes.
Sehr gut. Und welche Baureihe?
Keine Ahnung, schön.
Ja, S-Klasse, die schöne.
Radio 1, die Sonntagsfahrer-News.
So, legen wir los. Kaum Elektrofahrzeuge im Regierungsfuhrpark. Wir erinnern uns, das große Ziel der Regierung Merkel ist es ja, 1 Million Elektrofahrzeuge bis 2020 auf die deutschen Straßen zu bekommen. Davon sind wir weit entfernt und die Regierung selbst kein gutes Vorbild. Nur 6 von 17 Bundesministerien und Bundesbehörden haben aktuell mehr als 10% Elektro- oder Hybridfahrzeuge im Fuhrpark. Das selbstgesetzte Ziel war es aber, und zwar schon ab 2013, dass in all diesen Behörden und Ministerien mindestens 10% 15% elektrisch fahren sollen. Im Bundeskanzleramt sind es popelige 5, im Finanzministerium nur 2,2, im Justizministerium gibt es sogar gar kein Elektroauto. Das Bundespresseamt führt die Positivliste, dort sind es immerhin schon 44% Elektroautos. Warum tun die sich denn eigentlich selber so schwer mit ihrem eigenen Ziel?
Du, wahrscheinlich sind die Beschaffungsbehörden für die Bundesregierung genau wie alle anderen Behörden immer an das Wirtschaftlichkeitsprinzip gebunden und kaufen eben das Billigste. Und das sind, glaube ich, Elektroautos gerade nicht.
Dieselskandal, erster Prozess wegen Kaufrückabwicklung. Knapp ein halbes Jahr nach Bekanntwerden des Abgasskandals bei VW beschäftigt sich jetzt erstmal ein deutsches Gericht mit den Manipulationen. Ein Universitätsprofessor klagt auf die Rückabwicklung seines Kaufvertrages und will seinen dreivierteljahr alten Tiguan zurückgeben. Grundsätzlich setzt Volkswagen ja eher auf die Nachbesserung der betroffenen Fahrzeuge. Konzernchef Matthias Müller hat aber zumindest für den US-Markt Rückkäufe auch nicht ausgeschlossen. Nach erster Auffassung des Landgerichts Bochum müssten allerdings weder Hersteller noch VW-Händler die manipulierten Autos zurücknehmen. Was ist deine Prognose für den Prozess?
Ich würde mich da der Meinung des Landgerichts Bochum anschließen, weil nach deutscher bzw. EU-Gesetzgebung an dem Auto ja gar kein Mangel vorliegt. Ja, und deswegen muss es auch nicht zurückgenommen werden.
Genfer Autosalon gestartet. Seit Donnerstag läuft in Genf in der Schweiz eine der größten internationalen Automessen der Welt. Wie jedes Jahr findet sich auf dem Messegelände wieder etliche Automobilhersteller zusammen, die ihre Fahrzeuge von Fachleuten, Medienvertretern und Besuchern zur Schau stellen. Neben zahlreichen SUV-Premieren rücken dabei in diesem Jahr die Themen digitale Vernetzung sowie alternative Antriebe in den Fokus. Bis einschließlich Freitag, den 11. März, läuft die Messe und einer, der schon da war, bist du.
Ja, genau. Und ich fand es da wirklich ganz anders als zum Beispiel auf der IAA letztes Jahr, viel bunter und viel blinker. Ja, also da war nicht dieses Knäckebrot-ähnliche Leasing-graue, Leasing-schwarze Einheitsprogramm, sondern da waren tatsächlich mal Sachen dabei, die lustig waren. Ja, also natürlich die SUVs, die sind nun wirklich allgegenwärtig, aber eben auch Sonderfahrzeuge, die man vielleicht im Autoquartett findet, aber niemals auf der Straße. Super klasse. Das wendet sich natürlich da an die Klientel. Das sind ja jetzt eben nicht ganz normale Menschen wie du und ich, sondern in Genf, da laufen eben die sprichwörtlichen Ölscheichs und die Russen mit dem Geldkoffer, viele Asiaten, die laufen da rum und kaufen eben tatsächlich diese Autos direkt von der Messe weg. Wer sollte es glauben?
Hast du mir was mitgebracht?
Blink, blink.
Ach Mann.
Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantel und Andreas Kessler.
Erste Runde, zweite Stunde, ne?
Ja, ganz genau. Ihr Automagazin auf Radio 1, aber mittlerweile auch Hasenmagazin. Ich habe ja vorhin erzählt, der Spruch, der Hase, da liegt der Hase im Pfeffer, kommt daher, weil man den Hasen in Pfeffer macht. Genau, und wenn er erstmal drin liegt, dann kommt er nicht mehr raus. Dann ist das eben die Ursache des Übels. Der Andreas aus Bad Salzuflen hat uns geschrieben, sein Vater hat ihm immer erzählt, früher, als er ganz klein war, weil der Hase so schnelle Haken schlägt, kommt man ihm als Jäger mit einem normalen Schießgewehr eben nicht hinterher schnell genug. Und deswegen solle man ein paar Karotten auslegen auf einer Lichtung, diese großzügig mit Pfeffer bestreuen und dann sich auf die Lauer legen. Dann käme der Hase, schnuppert dieses schöne Festmahl. Schnupper, 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 Pfeffer in die Nase. Der Hase muss niesen und dann liegt der Hase im Pfeffer.
Ach, weil der Jäger natürlich diese Situation schamlos ausnutzt und dem eine richtige Ladung Schrot auf den Pelz bringt.
Auch eine schöne Erklärung, oder?
Naja. Ja. Naja, du als Tierfreund, weißt du, mein Häschen.
Hatschi.
Die Sonntagsfahrer. Die Mitfahrzentrale.
Nach zwei Wochen, dann geht sie wieder los. Die Formel 1 startet mit dem Eröffnungsrennen in Melbourne in ihre 67. Saison. Und einer, der fast schon ein Vierteljahrhundert dabei ist, sitzt nicht in einem Auto, sondern steht vor dem Mikrofon. Heiko Wasser, seit einem Vierteljahrhundert kommentiert er für RTL die Rennen, ob er schon immer von Rennautos begeistert war und wie sehr man ihm die Nähe zum Motorsport im Straßenverkehr anmerken kann. Darüber reden wir jetzt, denn heute ist er unser Mitfahrer in der Sonntagsfahrer-Mitfahrerzentrale. Hallo Heiko Wasser.
Schönen guten Tag.
Kommentator ist dein Traumberuf, sagst du. Was ist denn der schönste Moment für dich in so einem Formel-1-Rennen?
Der spannendste Moment ist sicherlich der Start und der schönste Moment könnte zum Beispiel sein, wenn bei einem WM-Finale wirklich in der letzten Runde sich noch Dramatisches tut und vielleicht in allerletzter Sekunde doch nochmal die Entscheidung kippt, wie wir es ja vor ein paar Jahren mal hatten, als alles so aussah, als würde Felipe Massa Weltmeister werden in Brasilien und dann im Prinzip so einen Kilometer vor der Ziellinie dann plötzlich Lewis Hamilton noch einen überholt hat und dann plötzlich Fünfter war. Also da passierte in den letzten Sekunden so wahnsinnig viel. Das war natürlich Adrenalin pur.
Du wurdest mal, die Geschichte ist ja sehr schön, von einem pensionierten Richter oder Staatsanwalt wegen Aufforderung zu Lärmbelästigung und Eingriff in die Privatsphäre angezeigt, weil du gesagt hast, im Fernsehen drehen sie ihren Fernseher lauter, damit auch die Nachbarn merken, es ist wieder Motorsport.
Genau, das war, also sowas passiert leider Gottes wirklich hin und wieder mal. Ich habe auch schon mal einen bitterbösen Brief bekommen, weil ich irgendwann mal geschrieben habe, wenn Sie jetzt erst vom Sonntagsspaziergang oder beim Besuch der Oma nach Hause gekommen sind, ich sage Ihnen kurz, was Sie verpasst haben, da habe ich dann einen Brief bekommen, ich hätte ja auch mal sagen können, wenn Sie jetzt erst vom Kirchgang zurückgekommen sind. Also es gibt schon sehr, sehr pingelige Leute, die wirklich genau zuhören. Aber dieser Richter mit der Aufforderung zur Lärmbelästigung, der war wirklich extrem.
Und wer hat da gewonnen?
Ja, die RTL-Rechtsabteilung hat mir geschrieben, also pass auf, da passiert nichts. Sie hat natürlich überhaupt keine Chance, da was anzustellen. Aber damit wir zukünftig weniger Arbeit haben, lass das bitte sein.
Aber nichtsdestotrotz, seit einem Vierteljahrhundert dabei und berühmt sozusagen als eben genau der Kommentator der Formel-1-Rennen, was sogar dazu geführt hat, dass in den Filmen Cars, ich glaube, da gibt es ja auch schon mehrere mittlerweile, du dich selber sprichst. Also Heiko Water, gesprochen von Heiko Wasser.
Genau, allerdings leider nur im allerersten Teil zusammen mit Christian Danner. Das hat einen ganz blöden Grund. Die beiden amerikanischen Kollegen, die das im Original gemacht haben, in der amerikanischen Version, das ist ja ein Disney-Film, die wollten beim zweiten Film offenbar zu viel Geld. Dann hat man die nicht mehr weiter verpflichtet und dann sieht man bei Disney so, dass dann quasi, wenn da neue Stimmen kommen oder neue Charaktere, dann müssen eben auch leider in der deutschen Version neue ran. Und deshalb waren wir dann, obwohl wir gar nichts davor konnten, plötzlich draußen. Aber der erste Teil hat riesig viel Spaß gemacht und das ist immer noch ganz niedlich, wenn man dann irgendwo angesprochen wird von irgendwelchen Leuten, die Kinder an der Hand haben und die zeigen, na guck mal da, das ist der, der immer in deinem Lieblingsfilm spricht.
Heiko Water.
Genau. Du Heiko, du sagst ja selber, es macht einen Riesenspaß, die Formel-1-Rennen zu kommentieren. Macht es denn auch so viel Spaß, dass du selber mal auf die Rennstrecke gegangen bist, also auf so eine Formel-1-Strecke mit einem potenten Auto?
Ja, habe ich natürlich gemacht. Ich hatte vorab schon mal irgendwann die Gelegenheit zu einer Mitfahrgelegenheit in einem Formel-1-Doppelsitzer, was eine tolle Erfahrung war. Ich habe aber dann auch mal die Chance gehabt, an einem Fahrertraining teilzunehmen, wo ich dann letztendlich selbst Formel 1 fahren durfte, beziehungsweise habe ich das sogar zweimal gemacht. Und ich habe irgendwann auch mal eine Rennlizenz erworben und habe dann Maserati-Cup-Rennen gefahren, so 2-3 als Einladung. Ich finde das immer ganz gut, wenn man den Sport, den man kommentiert, wenigstens selbst mal erlebt hat. Ich reg mich als leidenschaftlicher Fußballfan immer noch über Kollegen auf, die dann solche Sätze sagen, wie den kann man nicht vorbeischießen. Also wer selbst schon mal Fußball gespielt hat, weiß, man kann wirklich auch aus einem Meter noch übers Tor schießen, fragt nach bei Mario Gomez.
Ich dachte, die werfen beim Fußball. Dein erstes Auto war ja auch eine ziemliche Rennmaschine. Ein hellblauer Renault R4, finanziert von Omi.
Habt ihr gut recherchiert, genau. Der war am Anfang komplett hellblau, kriegte dann relativ schnell schwarze Rallye-Streifen. Das war so Mitte der 70er Jahre noch sehr, sehr modern. Und dann irgendwann auch mal eine schwarz lackierte Fronthaube. Da sah der also noch viel schneller und noch viel gefährlicher aus. Aber der hatte halt 34 PS und eine Krückstockschaltung. Am Anfang keine Kopfstützen, die gab es dann zu Weihnachten dazu, die wurden aufgesteckt. Es gab dann auch Felle und es gab auch Halogenscheinwerfer. Damals war das wirklich immer noch eine ganz tolle Sache, wenn man sich das dann von den Eltern oder von der Oma zu Weihnachten wünschen konnte.
Aber du offensichtlich eher so ein undankbarer Kandidat, denn nach einem Jahr sollte schon ein neues Auto sein.
Ja, nach einem Jahr gab es einen etwas größeren, gab es eine Nummer höher, von R4 zu R5. Allerdings dann auch ein R5 TS, der hatte dann schon 64 PS, der kriegte dann auch schon einen Spoiler und irgendwann noch eine Doppelrohrauspuffanlage und Alufelgen. Das war halt so, das war in der Zeit halt, da musste das sein.
So ein bisschen auf Alpina gequält, ne? Gab's ja da. Oder Gordini, so hießen die
ja. Ja, ja, genau, das waren die Renaults, das
also
waren die schnellen Renaults.
Die Anlage zu den schnellen Autos sozusagen schon just nach Führerscheinerhalt. Wenn du jetzt mal ganz komplett selbstkritisch von außen und ohne Schummeln einschätzen und beschreiben musst, was du für ein Fahrer bist. Stärken, Schwächen?
Ich fahre sportlich, ich fahre schnell, ich fahre aber vorausschauend. Ich habe einen einzigen Punkt in ungefähr 40 Jahren zusammengebastelt und den ausgerechnet noch auf dem Weg in meine zweite Heimat nach Sylt. Da hat man mich nämlich in Leck einmal geblitzt.
Jetzt kommt hier noch der Mitfahrertest. 5 Sätze oder Check, die wir beginnen und die du vervollständigen musst.
Okay.
Mein bisher schönstes Formel-1-Rennen war?
Die erste Weltmeisterschaft von Michael Schumacher.
Als Mitfahrer bin ich?
Ziemlich gut zu ertragen.
Mein lustigster Versprecher bei der Formel 1 war?
Auch bei der ersten Weltmeisterschaft von Michael Schumacher, da habe ich nämlich gesagt, 20 Jahre nach, was habe ich denn damals gemacht? Gut, ich habe mich sowas von dörsig verzattelt. Da habe ich Jodie Foster gesagt. 20 Jahre nach Jodie Foster und meinte natürlich
Jodie Scheckter.
Da hattest du wieder nur die Frauen vor Augen.
Aber mit Recht. Okay, die letzte ist, wenn ich Bernie Ecclestone wäre, dann?
Würde ich jetzt zurücktreten.
Machst du zum Glück nicht, bist du nämlich nicht, sondern zu hören ab in 2 Wochen. Da ist früh aufstehen angesagt, das erste Rennen in Melbourne 6 Uhr unserer Zeit beginnt da. Und du am Mikrofon. Heiko Wasser heute?
Deutschland steht auf, denn es lohnt sich. Es wird eine tolle Saison, es wird eine spannende Saison. Wir haben 4 deutsche Fahrer und wir freuen uns auf wirklich wieder tolle Rennen.
Und um 6 Uhr früh ist doch dieser Satz mit machen Sie den Fernseher laut, dann haben auch die Nachbarn was davon, doch auch mal wieder eine ganz gute...
Absolut, ne? Klar, vor allem wenn man irgendwo wohnt mit dünnen Wänden, das freut sich alles.
Vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest.
Heiko, schönen Sonntag.
Tschüss. Es war ja eigentlich nur eine Frage der Zeit. Seit Bekanntwerden des VW-Abgasskandals fragen sich viele Autofahrer, ob es wirklich sein kann, dass VW als einziger Automobilhersteller manipuliert haben kann. Das ist auch nicht so, behauptet Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe. Er sagt, dass auch bei Mercedes-Benz bestimmte Dieselmodelle im Testlabor bessere Werte aufzeigen, sprich weniger Schadstoffe als unter Realbedingungen auf der Straße in die Luft pusten. Und zwar, weil unter bestimmten Umständen absichtlich die Abgasreinigungstechnologie abgeschaltet würde. Mit aber genau dieser Abgasreinigung mache Daimler Werbung und behupse somit, sagt die Deutsche Umwelthilfe und kündigt eine Klage gegen die Daimler AG an. Worauf die genau basiert, das hören wir jetzt von ihm persönlich.
Schönen guten Tag, Jürgen Resch.
Einen schönen guten Mittag.
Haben Sie denn die Klage schon eingereicht in Stuttgart?
Ich denke, dass wir nächste Woche soweit sind. Wir hatten die Woche zuvor versucht, von Daimler eine außergerichtliche Unterwerfung zu bekommen, dass wir eben freiwillig mit der falschen Werbung aufhören. Das hat leider nicht geklappt und deswegen haben wir uns entschieden, das jetzt gerichtlich klären zu lassen, weil es einfach nicht geht, dass die Verbraucher vermeintlich ein sauberes Auto kaufen, dann tatsächlich aber 10-mal so viel Schadstoffe in die Luft pusten, gerade aktuell, wie erlaubt.
Erklären Sie nochmal, was der Inhalt der Klage aus Ihrer Sicht sein wird.
Daimler wirbt damit, dass das Fahrzeug ganz besonders sauber ist, dass es eben maximal die Stickoxidwerte herunterfährt, dass es ein ganz hervorragendes Abgasreinigungssystem hat, verrät aber nicht, dass bereits bei plus 10 Grad und darunter, das ist eigentlich die Durchschnittstemperatur in Deutschland, die Abgasreinigung weitgehend deaktiviert wird. Es gibt jetzt Messungen, die eben besagen, dass gerade bei Geschwindigkeiten, wie sie in der Stadt gefahren werden, bis 45 Stundenkilometer, also relativ langsam, die Emissionen dieses Autos über 800 Milligramm sind, 80 sind erlaubt, das heißt über 10-mal schmutziger. Und deswegen sagen wir auch, das ist vorsätzliche Körperverletzung mit Todesfolge in vielen tausend Fällen für die Dieter Zetsche, der Daimler-Chef, verantwortlich ist.
Was kritisieren Sie denn jetzt aber, dass das System bei unter 10 Grad nicht anspringt oder nicht eingesetzt wird zur Abgasreinigung oder dass hier irreführende Werbung betrieben wird?
Beides. Und wir nutzen die Klage gegen die irreführende Werbung natürlich dazu, um Daimler zu zwingen, seine Fahrzeuge so auszustatten, dass sie natürlich auch bei normalen Temperaturen im Herbst bis Frühjahr funktionieren. Schauen Sie, die Daimler, die in die USA verkauft werden, die müssen dort bis minus 7 Grad funktionieren. Auch die ganzen LKWs, die Daimler baut, funktionieren selbstverständlich auch bei Minustemperaturen. Es kann doch nicht angehen, dass ausgerechnet der Hersteller, der sagt, das Beste oder nichts, das ist mein Motto, mit die schmutzigsten Autos baut und damit die Innenstädte verpestet.
Jetzt ist es ja so, dass die USA zwar nochmal halbierte Grenzwerte haben, ich glaube, die liegen bei 46 Milligramm pro Kilometer. Bei uns in Deutschland sind es die 80, die Sie eben genannt haben, aber die gelten ja nur für den NEFZ-Prüfstandstest.
Sprich, Daimler macht nichts Illegales, willst du sagen?
Genau.
Einspruch, euer Ehren. Die Vorschrift sagt, in normal use, also im normalen Gebrauch, muss die Abgasminderungsanlage immer funktionieren. Und die gleiche Vorschrift finden Sie, die exakt gleiche Formulierung bei den Bremsen. Jetzt übertragen wir das doch mal auf die Bremse. Meinen Sie, es ist zulässig, dass man bei Temperaturen niedriger als 10 Grad die Bremse deaktiviert, dass die Bremsscheiben 160.000 Kilometer halten. Da wird doch jeder sagen, diese Sicherheitseinrichtung muss immer funktionieren. Das Gleiche gilt für die Abgasreinigung. Über 10.000 Menschen sterben, und nicht nach unseren Berechnungen, sondern Berechnungen der EU-Kommission, jedes Jahr an den Folgen von diesen Dieselgiften. Fast dreimal so viel wie durch Verkehrsunfälle. Und deswegen muss natürlich eine Abgasreinigung nicht nur im Labor, sondern tatsächlich auch auf der Straße funktionieren.
Die Daimler AG sagt, ihre Vorwürfe sind haltlos und droht ihrerseits mit einer Unterlassungsklage. Was sagen Sie dazu?
Da warten wir gespannt drauf ab. Interessanterweise ist ja so, dass die holländische Umweltministerin, das holländische Umweltministerium, sich hat auch Daimler untersuchen lassen und festgestellt hat, von 16 Fahrzeugen war Daimler das schmutzigste. Wir haben eine Untersuchung in Frankreich, die festgestellt hat, Daimler extrem auffällig, auch mit CO2-Werten. Wir haben jetzt in den USA eine neue Untersuchung, dass genau auch dieses Fahrzeug mit 65-facher Überschreitung auffällig geworden ist und die Behörden ermitteln. Und wir wissen auch, dass die deutsche Bundesregierung immer noch entgegen den Aussagen von Herrn Zetsche ermittelt gegen Daimler, weil eben genau auch Abweichungen festgestellt wurden. Also ich sehe den nächsten Schritten von Daimler ausgesprochen gelassen entgegen.
Sagt Jürgen Resch von der DUH, der Deutschen Umwelthilfe. Die Daimler AG kann aber auch selber reden. Gleich bei den Sonntagsfahrern das Kontra zu dem eben gehörten Standpunkt der DUH. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Resch, beim Sonntelefon.
Schönen Sonntag.
Die Deutsche Umwelthilfe hat angekündigt, die Daimler AG zu verklagen, weil diese ähnlich wie VW ein Abgasproblem habe und eine eigentlich für Sauberkeit zuständige Software sich unter bestimmten Umständen abschaltet und eben nicht mehr wie eigentlich angenommen reinigt. Darüber haben wir eben mit Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe gesprochen.
Es gibt jetzt Messungen, die eben besagen, dass gerade bei Geschwindigkeiten, wie sie in der Stadt gefahren werden, bis 45 Stundenkilometer, also relativ langsam, die Emissionen dieses Autos über 800 Milligramm sind, 80 sind erlaubt, das heißt über 10-mal schmutziger. Und deswegen sagen wir auch, das ist vorsätzliche Körperverletzung mit Todesfolge.
Und jetzt hören wir die Gegenseite. Was ist an den Vorwürfen dran? Dazu haben wir jetzt Jörg Hove, Leiter Kommunikation von der Daimler AG am Telefon. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Was sagen Sie denn zu den Vorwürfen der Deutschen Umwelthilfe?
Also grundsätzlich kann man sagen, eine Funktion, die die Abgasnachbehandlung unzulässig reduziert, verwenden wir in Fahrzeugen von Mercedes-Benz nicht. Und die Vorwürfe, die Herr Resch und die Deutsche Umwelthilfe, sein Verein, seit langem erheben, die halten wir für haltlos. Wir sehen seiner Klage gelassen entgegen.
Jetzt muss ich ja mit meinem geminderten Sachverstand von Autotechnologie das Ganze trotzdem nochmal verstehen. Die BlueTech-Technologie ist eigentlich dafür da, um das Abgas zu reinigen.
So.
Damit werben sie und sagen, bis zu 90% ist diese Technologie dafür, dankenswerterweise dafür da, um weniger Schadstoffe auszustoßen. Mhm. Aber bei unter 10 Grad springt diese Technologie nicht an.
Das stimmt nicht. Das ist ein Vorwurf, den wir nun schon lange kennen. Er bezieht sich auf Tests, die noch gar nicht veröffentlicht sind in ihrem Abschlussbericht. Und wenn es hier zum Beispiel um Tests einer holländischen Organisation geht, dann wissen wir seit langem, dass die Temperaturfenster nicht richtig zugeordnet worden sind. Herr Resch zieht durch die Lande mit bei 10 Grad, schaltet, sagt er dann immer, unsere Abgasnachbehandlung ab. Das ist einfach falsch.
Was ist denn dann aber wahr? Also ist diese Abgasreinigung immer im Gange oder schaltet sie ab und zu ab?
Nee, sie schaltet nicht ab und zu ab. Sie ist immer im Gange, aber es gibt bestimmte Situationen, was Temperatur, Luftfeuchtigkeit etc. angeht, wo die Leistung dieser Abgasreinigung reduziert wird. Das könnte zum Beispiel bei 0 Grad sein. Da wird sie reduziert. Warum? Wir sind vom Gesetzgeber verpflichtet, eine Mindestleistung des Motors von 160.000 Kilometer zu gewährleisten. Das steht auch in den gesetzlichen Vorgaben drin, auch in denen von der EU. Und wir müssen sicherstellen, dass das Aggregat der Motor zu jeder Zeit funktioniert. Wir müssen auch sicherstellen, dass es nicht zu einer Versottung kommt und dass diese Abgasbehandlung nicht mehr funktioniert. Das ist eigentlich der Kern dieser Veranstaltung. Man muss dazu wissen, dass diese gesetzlichen Vorgaben schon relativ alt sind. Deutlich über 10 Jahre. So, was hat die Daimler AG in der Zwischenzeit gemacht? Wir haben 2,6 Milliarden Euro investiert, um einen neuen, superen, sauberen Dieselmotor auf den Markt zu bringen, der jetzt mit der neuen E-Klasse in den Markt kommt. Wir haben Herrn Resch angeboten, sich diesen Motor anzugucken und mit uns über diesen Motor, die Dieseltechnologie und Abgasnachbehandlung zu diskutieren. Der Termin war vereinbart, den hat er platzen lassen.
Jetzt muss ich nochmal jenseits der persönlichen Fäden, die da vielleicht auch geführt werden, als normaler Verbraucher nachfragen. Ich kaufe mir ein Auto, da steht bis zu 90% wird die Stickstoff, also die Schadstoffemissionen reduziert, dank dieser Bluetech-Technologie. Klar. Stimmt das?
Bis zu?
Also, erstens, es stimmt immer für die Prüfstandsläufe. Das ist die einzige Größe, die es in diesem Gewerbe für alle Hersteller, für alle, nicht nur für Mercedes-Benz und die Daimler AG gibt. Es stimmt, dass die Abgasnachbehandlung reduziert wird in Teilen bei bestimmten Temperatursituationen, aber sie funktioniert immer vollumfänglich. Und dazu muss ich auch nochmal sagen, diese sogenannten Tests mit 65 Mal Überhöhung und die gibt es nicht. Wir kennen keinen von diesen sogenannten Tests. Es handelt sich hier wahrscheinlich um ein Hochrechnungsmodell. Muss ich auch sagen, ich verstehe nicht, wie man mit solchen Behauptungen durch die Lande ziehen kann.
Also deswegen haben Sie wahrscheinlich auch nicht Angst vor dem Richter. Der wird das ja wahrscheinlich ähnlich werten. Und
selbstverständlich. Also es ist doch so, wir haben jetzt im Moment hat das Kraftfahrtbundesamt, und das ist die für uns maßgebliche Behörde, von 22 Herstellern 50 Autos zur Begutachtung. Dazu sind auch Fahrzeuge von Mercedes-Benz geholt worden. Das Kraftfahrtbundesamt wird dann einen Bericht veröffentlichen und sagen, diese Fahrzeuge sind legal, entsprechend den gesetzlichen Rahmenbedingungen und vielleicht andere nicht. Und da sind wir völlig entspannt und ganz locker, weil wir genau wissen, alle unsere Fahrzeuge entsprechen den rechtlichen Rahmenbedingungen, die in allen Ländern gelten.
Aber muss man nicht in diesen Zeiten nicht ganz so entspannt sein? Ich glaube, gerade heute, VW schaltet in allen großen Zeiten groß, ganzseitige Anzeigen, um Vertrauen wieder zu gewinnen. Also ist die Angst, dass der Verbraucher trotzdem denkt, oh, bei den Daimlers, da läuft es auch nicht ganz gerade. Muss die nicht da sein? Also wäre alles andere nicht verantwortungslos?
Also ich glaube auch, dass man das Vertrauen der Verbraucher nicht enttäuschen darf, sicher. Ich glaube auch, dass wir das nicht tun. Was VW gemacht hat, ist, glaube ich, noch eine ganz andere Geschichte. Die wird ja auch juristisch bewertet werden von den handelnden Personen. Aber das ist etwas, was aus meiner Sicht Vorsatz hat. Und das ist dann juristisch zu bewerten. Und das ist anders als bei allen anderen Herstellern, nach meinem Kenntnisstand.
Wir haben beide Seiten gehört bei den Sonntagsfahrern, die Vorwürfe der deutschen Umwelthilfe und jetzt die Reaktion des Daimler AG. Wir bedanken uns bei Jörg Hove, dem Leiter Kommunikation der Daimler AG, und wünschen noch einen schönen Sonntag.
Genau, ja.
Wir bleiben im Gespräch.
Tschüss, Herr Hove.
Gerne, danke.
Mott the Hoople, Driving Sister, 13.35 Uhr.
Bist du, oder?
Hoople?
Nee, Driving Sister.
Da war er wieder der Hase, oder?
Audienz beim Autopapst.
Eine letzte Runde Audienzen beim Autopapst. Das ganz Praktische darf hier nicht hinten rüberfallen.
Genau, allen Abgaswolken zum Trotze, ne?
0331 70 99 111 und eine Audienz bekommt jetzt der Thomas. Hallo Thomas.
Hallo, schönen guten Tag. Ja, Thomas hier. Mein Problem sind neue Reifen auf dem Wagen meiner Frau. Allwetterreifen, auch ein Markenprodukt. Und der Wagen macht aber einen Krach, als würde man einen Panzer fahren. Und man hat mir gesagt, das wären Abrollgeräusche, die sich dann auch irgendwann wieder erledigen.
Können. Ja,
können.
Ja, es gibt, manchmal gibt es auch Mismatch, ja, sag ich immer. Also ein Reifenprofil beziehungsweise eine Reifendimension, die sich ungünstig auf das Fahrwerk des Autos auswirkt.
Quasi Schuhe, wo man Hühneraugen kriegt.
Genau. Mhm. Ja, und das ist, also das kann man vorher nicht wissen. Es sei denn, man hat jetzt von anderen Leuten, die das gleiche Auto fahren, Erfahrungswerte. Also sowas kommt vor. Das ist kein Mangel des Reifens, sondern Pech.
Und das macht, was macht Thomas jetzt? Geht so hin und sagt, Schuhe passen nicht.
Ja gut, aber deswegen wird er die nicht umtauschen können. Nicht? Also er muss entweder warten, vielleicht wird es ein bisschen besser, wenn die sich ein bisschen eingefahren haben. Du könntest vielleicht auch nochmal prüfen, ob die Laufrichtung auch eingehalten ist.
Ja.
Also das passiert selten, dass man irgendwie die Reifen...
Schuh falsch rum anzieht.
Ja, falsch rum, genau, den Schuh falsch rum anzieht. Aber sonst sehe ich da keine Möglichkeit, als andere Reifen zu nehmen.
Thomas.
Oh, war ja, okay. Ja. Vielen Dank, schönen Sonntag.
Ebenso.
Gruß an die Frau, ja. Tschüss.
Ja, bye bye. Und weiter geht's mit Rainer. Hallo Rainer.
Ja, hallo, hier ist Rainer Hausmann.
Jupp, dann leg mal los.
Okay, wir haben gebrauchten Fiat Doblo gekauft, der ist 2 Jahre alt. Und schon bei der Probefahrt ist aufgefallen, als wenn das Auto warm war, ließ den Rückwärtsgang nicht einlegen, ohne dass man die Zähne kitzelt. Mhm. Und dann haben wir das beanstandet und als wir das Auto abgeholt haben, war es auch in Ordnung. 2-3 Wochen lang und jetzt fängt es wieder an.
Tja,
das ist nur im warmen Zustand.
Das ist ein Mangel natürlich. Also normalerweise, also warte mal, bei dem ist glaube ich der Rückwärtsgang auch nicht synchronisiert. Also man sollte schon angehalten haben, bevor man den Rückwärtsgang einlegt. Aber das
wirklich die Kupplung komplett durchgedrückt.
Ja, okay. Also du
machst, aufgegangen. Alle Tricks probiert, es geht nicht.
Es geht nicht, gut. Und dann liegt ein Mangel vor. Also das liegt in diesem Falle höchstwahrscheinlich an der Seilzugschaltung, die das Auto hat. Die ist dejustiert oder der Seilzug ist zu kurz oder zu lang oder was auch immer. Das muss der Verkäufer abstellen.
Aha.
Ja, und wenn er es nicht schafft, und das ist wirklich ein Mangel, der ja langfristig betrachtet das Getriebe auch schadet, schädigt, also da kannst du dann sagen, also dann will ich das Auto nicht haben.
Aber vor 2 Jahren gekauft, Rainer, oder?
Nee, er ist zwei Jahre alt.
Ah, okay.
Ja. Ja, also ist ein reiner Gewährleistungsfall und da muss der Händler auch was tun, der Verkäufer, und wenn er das nicht schafft, dann kannst du den auch rückabwickeln.
Okay, prima.
Was wir nicht wünschen, aber...
Rückabwickeln?
Ja.
Schönen Sonntag noch, Rainer.
Mach's gut.
Alles klar, vielen Dank.
Ach, und da haben wir den Mario. Hallo.
Ja, hallo.
Oder sagen die Freunde Mario?
Nee, Mario.
Gut.
Die Berliner Freunde vielleicht Mario, aber
Mario.
Ich habe geerbt sozusagen vor kurzem einen W124 Coupé aus 88, also ein Mercedes Coupé.
230 CE?
Genau. Hm. 97 kW, Automatik, fast klar. Folgendes Problem, der Wagen hat innen drin immer nach Abgasen gerochen.
Ja.
Und mich dann so eine Werkstatt, meines Vertrauens sozusagen um die Ecke, freie Werkstatt, und die meinten, oh, der Mengenteiler wäre kaputt und gerissen und da strömt was raus und das zieht sich in den Innenraum.
Aber Abgase oder Benzin?
Naja, es riecht nicht direkt nach Benzin. Es ist sowas, aber bei längeren Strecken hat man eher Kopfschmerzen, weil es einfach unangenehm riecht.
Ja, ja.
Ich kann nicht direkt Benzin sagen, aber auch nicht Abgas sagen. Es riecht komisch.
Ja, pass auf, das sind, was du riechst, wahrscheinlich ist weder Benzin noch richtig Abgase, sondern Kurbelgehäusegase.
Ja, genau, ich will noch ein bisschen weiter
rauchen.
Jetzt habe ich mich am Wochenende selbst dabei gemacht, gestern, habe den Luftfilterkasten runtergenommen und gesehen, dass der so ein elektronisches Relais oder Ventil, was sozusagen die Benzinmenge an Mengenteiler sozusagen steuert, dass das Ding tropft, undicht ist. Also tropft sozusagen Benzin alle paar Sekunden auf den Mengenteiler rauf,
verdampfen
dann scheinbar da irgendwo.
Pass auf,
sieht wiederum etwas verschmiert
aus. Wir können es kurz machen. Ich weiß, was es ist. Es ist ein nachgerüsteter G-Cut. Ja, der da drin ist. Und der, da ist, das ist ganz typisch, da ist ein Schlauch, der ist, dieser Schlauch, der da tropft, der ist schlechte Qualität, der löst sich auf durch den
Schlauch. Es tropft aus dem Ventil raus, aus dieser Spule.
Ja, aber du musst einfach erneuern und fertig.
Ihr seid ja süß. Okay. Freude gerade bei Andreas. Ah, ich weiß es, Mario, aber nein.
Weil das ein ganz typischer Fall ist und da wirst du, wenn du in eine spezialisierte Mercedes-Werkstatt gehst, auch problemlos die Teile kriegen.
Mario, wir danken für deinen Anruf.
Prima.
Schönen Sonntag.
Danke. Mach's gut, tschüss.
Aber es ist wirklich so, ne? So ein bisschen Detektiv, wo du dann so pling, wiki-mäßig, Finger links, Finger rechts, unter der Nase nochmal, ich weiß
jetzt
es.
Schon, was redet der Mengenteiler? Der geht eigentlich nie kaputt und so. Dann dachte ich, oh, Auspuffkomma gerissen, ist auch ganz oft, auch nicht.
Naja,
wir haben es aber geschafft.
Ah, ich bin so stolz auf dich. Toll.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.